finde, das ist halt wirklich, zeigt halt die Bedeutung, die die PSMA-PET wirklich zu Recht hat beim Prostatakarzinom-Staging in den verschiedenen Stadien. Nicht immer gleich wichtig natürlich, man braucht nicht bei jedem Patienten PSMA-PET, aber es gibt da schon Indikationen, wo es wichtig ist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie nach einiger Zeit erneut, hoffentlich erneut, zu einem Podcast der Martini-Klinik. Und ich begrüße mir gegenüber sitzend Tobias Maurer. Hallo Tobias.
Hallo Markus.
Wir haben heute den ersten Podcast nach unserem Umzug. Wir haben einige Monate vielleicht das etwas schleifen lassen, hatten aber auch eine Menge zu tun. Wir sind jetzt hier im sechsten Stock der neuen Martini-Klinik. Wir haben das große Glück, eben einen Neubau so gestalten zu dürfen, dass sich das an den Prozessen, an den Behandlungsfaden, die wir für unsere Patienten haben, orientieren konnten und sind total glücklich jetzt im neuen Gebäude. Tobias, wie ist dein Eindruck?
Also, was ich von den Patienten zurückgemeldet bekomme, die sind also wirklich hoch begeistert, glaube ich, ist fast noch untertrieben, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gebäude geworden, sehr funktional, aber auch strahlt Ruhe aus. Also ich glaube, es kommt bei allen wirklich sehr gut an, auch eben die anderen Berufsgruppen. Also ich bin super zufrieden, auch mit dem OP-Trakt.
Ich kann sagen, wie gefällt dir der neue OP?
Ja, also ich sag's mal so, ich habe hier einige Führungen auch gemacht. Das war ja hier der größte nuklearmedizinische Kongress dieses Jahr, der ENM in Hamburg. Und da hatten wir einige Gruppen, die wir hier durchführen konnten. Und das ist einfach toll, also einmal von den ganzen OP-Instrumentarium, was wir haben, dann von der Logistik, vom Aufbau, von der Bildqualität und der Dokumentation und den ganzen Wegen, also wirklich gelungen.
Stell mal kurz vor, wie unsere OP aussieht. 8 OP-Säle haben wir.
8 OP-Säle und es fängt eigentlich schon bei der Einleitung an. Auch das ist ein sehr gutes Konzept, wo parallel 2 Patienten eingeleitet werden können. Die kommen ja von Station fußläufig, auch das ist ja gut für den Kreislauf, werden dann in Empfang genommen und dann eben haben wir einen separaten Einleitungsraum für jeden OP. Da geht es in den OP und einen Ausleitungsraum für 2 OP-Säle gemeinsam, also dass es wirklich nicht retour gehen muss, sondern wirklich ein Kreislauf ist und dann einen wunderschönen Aufwachbereich, Wachraum mit Tageslicht auch.
Und was, worüber ich mich natürlich sehr freue, ist die wunderbare Ausstattung. Wir haben eben insgesamt 6 Robotersysteme von Medtronic 1, 5 von Intuitive mit einem Single-Port-System. Mhm. Da sind wir schon sehr, sehr glücklich drüber. Na gut, so, das war das kleine, etwas ausführliche Einleitung. Wir sind einfach so stolz auf den Neubau. Publikation des Monats. Dann, Tobias, übergebe ich dir das Wort. Du hast eine Studie rausgesucht, die sich mit den zirkulären Tumorzellen beschäftigt. Also das Art Nebenprodukt einer randomisierten Studie. Bitte, stell dir mal vor.
Genau, also es war eine SWOG-Studie, die SWOG 1216. Und die in dieser Studie
SWOG ganz kurz, Southwestern Oncology Group, ne, die machen ganz viel. Das war es nochmal für die Zuhörer. Kurz vorstellen.
Genau, ne, also das ist wirklich eine sehr gut konzipierte Studie. 1313 Patienten wurden da randomisiert in 2 Armen beim hormonsensitiven metastasierten Prostatakarzinom, konventionell in der Bildgebung. Und die erhielten entweder LHRH-Agonisten und Ortenorel, das ist auch ein CYP17-Inhibitor, ähnlich wie Abiraterone, oral zu geben, oder eben LHR-Agonisten und Bicalutamid, also die komplette Androgenblockade. Und diese Patienten wurden eben behandelt in diesen 2 Armen, verblindet. Und primärer Endpunkt war Gesamtüberleben, sekundärer Endpunkt PSA-Ansprechen nach 7 Monaten, progressionsfreies Überleben. Und ja, man konnte jetzt leider keinen Vorteil der Kombination mit Ortenorel feststellen, verbessert das PSA-Ansprechen und PFS, aber eben nicht in Gesamtüberleben. Also von daher eine negative Studie, aber im Rahmen dieser Studie oder während dieser Studie lief, wurde eine Substudie initiiert. Und da hat man eben dann bei insgesamt 503 Patienten zirkulierende Tumorzellen zum Ausgang gemessen und dann eben geguckt, wie hoch sind die zirkulierenden Tumorzellen und gibt es da denn eine Korrelation wiederum zum Gesamtüberleben, progressionsfreien Überleben, PSA ansprechen.
Okay, das heißt, wir haben hier die Arbeit, die du vorstellst, die im JAMA, was ist das, JAMA Network Open, jetzt aktuell in diesem Jahr publiziert wurde, ist also sozusagen eine Abkopplung einer initial, wie lange ist das her, dass die Originalarbeit publiziert wurde? Ich glaube 2022.
Das war 2022 im JCO.
Genau. Sehr hochrangig publiziert. Immerhin eine negative Studie, ist ja auch wichtig, dass Negativstudien auch publiziert werden. Und jetzt eben diese Auskopplung.
Genau, hat ja auch ein langes Follow-up 2014 und so in dem Zeitraum ist sie gelaufen. Was man letztendlich gesehen hat, und das ist das Fazit, dass die Autoren dann auch schließen, dass eben die CTCs auch beim metastasierten hormonsensitiven Prostatakarzinom eine prognostische Rolle spielen, prognostischen unabhängigen Biomarker darstellen. Also eben was jetzt Gesamtüberleben, PFS und PSA ansprechen angeht. Mhm. Das war das Fazit, ja.
Heißt, die Frage ist, Was bedeutet das für unseren klinischen Alltag? Ist das für dich etwas, wo du sagst, das macht dann jetzt in Zukunft Sinn, darüber mal nachzudenken, auch zirkulierende Tumorzellen, wenn man eben metastasierten Prostatakarzinom behandelt, das mitzumachen, dass man prognostische Marker jenseits des PSAs für vielleicht Therapieumstellungen und dergleichen hat? Wie würdest du das einordnen?
Nun, zunächst einmal muss ich sagen, das ist schon eine wirklich qualitativ sehr hochwertig gemachte Studie, die haben ja auch im Prinzip bereits so Grenzwerte festgelegt, die sie aus Vorstudien kannten, also war prospektiv festgelegt, also dass sie drei Gruppen machen, CTC ist von 0, 1 bis 4 und 5 und mehr in eben so 7,5 Milliliter Blut. Und und auch die Datenerhebung ist eine prospektive Studie, also von daher wirklich gut gemacht. Allerdings, wenn man sich die Patienten, die da eingeschlossen wurden, etwas genauer ansieht, dann fällt schon auf, das sind jetzt nicht die typischen Patienten, die wir jetzt im MHSBC sehen. Also PSA im Median war bei 30 Nanogramm pro Milliliter. Viele der Patienten hatten auch schon Knochenschmerzen, das war knapp ein Viertel. Und eine Metastasierung außerhalb des Stammskelettes und sozusagen eine viszerale Metastasierung hatten 45% der Patienten. Also das ist nicht mehr ganz am Anfang gewesen und von daher ist so ein bisschen die Frage, da ist es dann auch nicht so verwunderlich, dass man vielleicht auch schon was misst. Aber trotzdem, dort war es ein unabhängiger Prädiktor, wie viele CTCs eben zu messen waren.
Ja, okay. Und du hast ja in deiner Diskussion das unser Podcast ist ja begleitet von der Publikation des Monats, die Sie ja abonnieren können, eben über die Martini-Klinik, in deinem Kommentar dann auch geschrieben, dass natürlich die Rolle der CTCs vielleicht nochmal relativiert werden könnte oder würde, wenn man eben auch eine modernere Bildgebung, das war ja hier nicht der Fall, das war alles konventionelle Bildgebung in dieser randomisierten Studie und die, sag ich mal, molekulare Bildgebung ist natürlich viel genauer und könnte prognostisch auch sehr gut Prognosegruppen unterscheidende. Und vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen näher eingehen auf diese Diskussion.
Ja, also in dem Zusammenhang finde ich halt die PSMA-PET natürlich, das ist die Bildgebung, die wir jetzt ja eigentlich vor allem in diesem Stadium auch durchführen, um zu gucken, sehen wir denn Herde, wo wir vielleicht spezifisch auch nochmal ran können. Und um Ken Herrmann in Essen, in der Nuklearmedizin, das ist ja wirklich eine sehr, sehr starke Gruppe, Wolfgang Fendler dort und die Frau Kapinski hat publiziert, jetzt gerade auch dieses Jahr, diese Promise-Kriterien der PSMA-PET-Bildgebung, auch die können alleine, sozusagen alleine aufgrund der Bildgebung, kann man wirklich sehr gut Prognose abschätzen und teilweise besser als mit den bisher verwendeten Nomogrammen.
Ja, das war interessant, aber vielleicht auch nochmal kurz PROMISE, diese Kriterien, Prostate Cancer Molecular Imaging Staging Evaluation, kurz PROMISE. Und die Kapinski-Arbeit, genau, die ist wichtig, vielleicht kannst du die auch nochmal charakterisieren.
Also die haben letztendlich dort einen Fundus von, ich glaube, mittlerweile 6.000, 7.000 Patienten. Auch wir werden jetzt demnächst in dieses Promise Registry Patienten einfügen können. Und also haben eine gute Datenbasis, haben dann unterschiedliche Stadien ausgemacht, Primärstaging, biochemisches Rezidiv, metastasierte Erkrankung, CRPC, und haben eben dann die jeweiligen Nomogramme, die es da gibt, dagegen gehalten. Ja, und konnten eigentlich sehen, dass eben was so Überleben angeht, ja, die PSMA-PET anhand eben dieser PROMIS-Klassifikation da wahrscheinlich prognostisch sogar besser ist. Ohne, dass man da jetzt großartig Gleason-Score und andere Parameter mit eingebaut hat. Also von daher, das ist schon sehr interessant. Und von daher wiederum auf die Studie zurückzukommen, das ist halt eine Studie, die ist 10 Jahre alt, also die Patientenrekrutierung. Und ja, auch werden jetzt natürlich diese Patienten anders behandelt, primär.
Und primär anders behandelt, was ja natürlich auch, ja, du hast ja in deiner Diskussion auch, dass natürlich die Möglichkeit eben einer Lokaltherapie durch das PSMA-PET natürlich auch gegeben ist, die es ja sonst vorher gar nicht gab, und das natürlich auch alles prognoseändernd ist, etc. Und eben, was ich an dieser Kapinski-Arbeit, was mich da fasziniert hat, früher viel mit den Nomogrammen auch gearbeitet, dass dann einfach so eine Bildgebung solche Nomogramme klar nochmal, will ich sagen, schlägt, aber auf jeden Fall deutlich ergänzt und verbessert, wenn man sie kombiniert. Und ja, das ist schon, es muss halt alles irgendwie an so prognostischen Nomogrammen neu geschrieben werden, einfach durch die Einführung des PSMA-Pads, wie wir es in so vielen anderen Situationen auch sehen.
Genau, also ich finde, das ist halt wirklich, zeigt halt die Bedeutung, die die PSMA-PET wirklich zu Recht hat beim Prostatakarzinom-Staging in den verschiedenen, ja, Stadien. Nicht immer gleich wichtig natürlich, man braucht nicht bei jedem Patienten PSMA-PET, aber es gibt da schon Indikationen, wo es wichtig ist, und ich persönlich denke halt gerade beim frühen biochemischen Rezidiv, wo man eben gerade da vor der Entscheidung steht, ist es ein Patient jetzt für eine Systemtherapie oder können wir metastasendirektiv vorgehen durch Bestrahlung oder eben durch nochmalige Operation und vielleicht sogar auch in Kombination. Wir bieten ja aktuell die ARASTEP-Studie auch an, wo wir Patienten, die im biochemischen Rezidiv ansteigen, im Prinzip noch nicht wirklich die EMBARK-Kriterien erfüllen. Also PSA-Wert muss über 0,2 sein nach radikaler und auch, ja, deutlich ansteigen, Verdopplungszeit unter 12 Monaten. Also in der Regel haben die Patienten dann PSA-Wert von, ich sag mal, zwischen 0,8 und 2. Und in der PSMA-PET muss was positiv leuchten, was man in der konventionellen Bildgebung noch nicht sieht. Und diese Patienten erhalten dann im Rahmen der Studie eben kostenlos erstmal ein Ausgangs-PSMA-PET. Und das eben wiederholt sich alle halbe Jahr. Und dann zusätzlich eben eine Therapie mit ADT, Placebo versus ADT und Darolutamid, also dem auch einem neueren Hormonpräparat. Und in dieser Studie ist sogar anfangs sogar noch eine metastasendirektive Therapie erlaubt. Also da muss man sich natürlich dann festlegen, macht das am Anfang Sinn. Und bisher habe ich es ja eher so gehalten, dass ich Patienten, die sich jetzt vorgestellt haben für eine Salvage-Lymphadenektomie, PSMA-Radio-Guided Surgery, dass wir da ja insbesondere die Hormontherapie rauszögern wollen. Strahlentherapeuten sind ja da, sag ich mal, freigebiger, auch eine Hormontherapie dazu zu geben. Ja.
Schöner Ausdruck, ja. Wohl gewählt, ja.
Und, okay. Aber vielleicht ist es auch so, dass es sinnvoll ist, wirklich so eine Kombination zu fahren, ja. Eine vorübergehende, in der ARASTEP-Studie jetzt 2-jährige Hormontherapie zu machen, mit MDT oder eben ohne MDT. Und ja, also von daher tut sich hier einiges. Ja.
Tut sich einiges, auf jeden Fall. Und als du die Arbeit, wir sprechen immer darüber auch, welche Arbeit wir vorstellen wollen, und als du mir eben gesagt hast, dass du diese Auskopplung der SWOG-Studie mit den zirkulären Tumorzellen gern vorstellen möchtest, hatte ich natürlich gleich kam mir der Gedanke, warum sucht Tobias sich CTCs, weil du dich hier bei uns in der Klinik auch schon damit beschäftigt hast, auch im Rahmen einer Studie, einer prospektiven Studie, und die Biopop-Studie. Und ja, erzähl doch mal, was da gerade so köchelt.
Ja, also da muss ich zunächst einmal sagen, das ist halt das Schöne hier an der Martini-Klinik. Man hat hier eine tolle Plattform. Man hat die Patientenzahlen und das ist tatsächlich eben eine IIT, also eine von uns hier organisierte, initiierte Studie, wo wir Patienten, die sich vorgestellt haben, eben zur PSMA Radio Guided Surgery, dass wir den vor der Operation zirkulierende Tumorzellen abgenommen haben, um zu gucken, können wir denn da überhaupt was messen?
Also deine Idee war, wir wissen, du hast ja, gibt glaube ich keinen, der sich so weltweit damit so beschäftigt hat, mit der Radio Guided Chirurgie, wie du das gemacht hast. Und wir sehen ja in erster Linie von dir durchgeführten Publikationen und natürlich auch von anderen, dass dann doch viele Patienten auch wieder ihr Rezidiv bekommen und deine Suche geht weiter nach einer möglichst guten Selektionierung der Patienten und da kamst du eben auf die Idee, diese Zirkulierung neben vielen anderen Dingen auch einzusetzen.
Genau, also ich möchte eigentlich ja vermeiden, dass wir den Zustand haben, wir haben jetzt operiert, man geht zum Patienten, ja wunderbar, der Lymphknoten ist raus, aber der PSA-Wert fällt nicht ab oder fällt nur wenig ab und steigt gleich wieder. Das ist natürlich schade für den Patienten, natürlich schade auch für uns als Operateure. Und da war halt die Frage, können uns da CTCs helfen? Und wir haben jetzt gerade die Auswertung gemacht, 150 Patienten wurden eingeschlossen, die Studie ist abgeschlossen im April 24, glaube ich. Jetzt haben wir das Follow-up und werden das auch hoffentlich auf der EAU dann präsentieren können. Und zunächst einmal, was ich schon sagen kann, zum Glück, sage ich jetzt mal, wir sehen nur bei wenigen Patienten deutlich erhöhte CTC-Messungen. Und wenn man jetzt schaut, glaube ich, CTCs über 3, dann sind es nur 5 Patienten von den 150 gewesen. Aber tatsächlich die Patienten waren auch schlechter im PSA-Ansprechen und therapiefreies Überleben ist natürlich ein sehr schwacher Endpunkt, weil die Entscheidung dann beim Urologen, beim Patienten liegt, wann er dann eine weitere Therapie machen möchte. Aber von daher kann man vielleicht bei Patienten, wo man in Zweifel ist, das dann doch heranziehen, so eine CTC-Messung, bevor man jetzt gleich operiert. Oder aber sagen, wenn es da positive Messung gibt, vielleicht macht ja auch eine Kombination eben OP und kurzzeitiger Hormontherapie Sinn, so wie Arastep.
Ja, du hast ja die Kriterien, die vorher identifizieren lassen, ob jemand von der RGS profitiert, wobei das Wort profitieren kann man natürlich auch immer relativieren, aber wer besonders gut und lange anspricht, das sind die mit wenigen Herden, die in Trapelwin liegen und bei einem niedrigen PSA-Wert. Glaubst du denn, dass die CCCs darüber hinaus, über diese schon ganz klaren Kriterien, dann noch einen Zusatznutzen bringen können?
Ich glaube wahrscheinlich nur bei ganz wenigen Patienten. Es gibt ja auch Patienten, die ich beim singulären retroperitonealen Lymphknoten nochmal operiert habe oder auch sehr junge Patienten mit so einem Befund. Da könnte ich mir das vorstellen, um eventuell auch zu sagen, dem Patienten zu sagen, da müssten, wenn nichts messbar ist, okay, wunderbar, vielleicht versuchen wir es dann wirklich, wenn was messbar ist, nochmal kritischer mit dem Patienten zu sprechen, weil dieselbe Lymphadenektomie ist immer noch kein Standard, auch wenn wir das hier pro Woche zweimal durchführen.
Ja, ich glaube, der Gedanke, den du gerade gebracht hast, dass man sagt, man kann es dann oder man hat dann nochmal einen guten Grund, es zu kombinieren mit einer Hormontherapie, der ist sicherlich auch, den finde ich ganz, ganz spannend. Um nochmal den Bogen zu schlagen zu der eigentlichen Arbeit, die wir vorstellen wollten, das war ja auch, wenn ich dann deine Radio-Guided-Gruppe, das ist einfach auch eine viel, viel frühere Gruppe im Vergleich zu dem, was da untersucht wurde, was natürlich dann auch irgendwie logisch erscheinen lässt, dass einfach die Anzahl der zirkulierenden Tumorzellen und die Frequenz, wie häufig man das überhaupt sieht, natürlich deutlich unterschiedlich ist.
Da finde ich halt auch noch spannend, es gibt ja nicht nur zirkulierende Tumorzellen, das ist natürlich das am längsten beforschte, aber es gibt ja auch andere Liquid Biopsy Markers, zellfreie DNA, Tumor-DNA, da wissen wir noch gar nicht so ganz genau, wo beim Prostatakarzinom da ein Stellenwert ist. Und aber es ist natürlich eine sehr nicht invasive Methode des Feststellens, neben der Bildgebung natürlich. ich glaube, das wird zunehmen.
Sehr interessant. Jetzt wollte ich noch einmal, oder vielleicht auch den Zuhörern sagen, du hast einen großen Erfolg jetzt jüngst hier für die Martini-Klinik und nicht nur für die Martini-Klinik, sondern grundsätzlich für bildgebungsgesteuerte Chirurgie erreicht. Du hast eine Förderung bekommen und vielleicht stellst du noch ganz kurz unseren Zuhörern dieses Projekt vor, worauf ihr wirklich herzlichen Glückwunsch studierst.
Danke, danke. Ja, also praktisch fast unterm Weihnachtsbaum hat mich jetzt endlich Post erreicht von der Deutschen Krebshilfe. Und zwar haben wir ein Projekt eingereicht, nennt sich Navigation, Ergebnisse und Lebensqualität bei Prostatakarzinompatienten nach PSMA gezielter Chirurgie. Kurz NICE PSMA. Und was wir da machen wollen, wir haben natürlich die Radio-Guided Chirurgie, aber wir können auch die präparative Bildgebung hernehmen, um da virtuelle 3D-Modelle zu machen. Also wirklich in so einer Mixed Reality, wie jemand, der vielleicht schon mal Google Glasses auf hatte, das gibt es eben auch als Medizinprodukt, noch nicht im Bauchraum, noch nicht für Lymphknoten erforscht, aber wir haben hier gute Forschungskooperationen. Dann geht es daneben auch um Navigation, Instrumententracking und so weiter. Und eine knappe 500.000 haben wir jetzt dafür. Und das betrifft nicht nur Rezidivpatienten, sondern eben auch Primärpatienten, wo wir eine PSMA-PET-Bildgebung haben, die einen auffälligen Lymphknoten zeigen und wo wir sagen, ja, die Operation ist hier sinnvoll, wollen wir machen. Und diese Bilddaten können wir dann einlesen, aufbearbeiten und eben für die Operation nutzen oder im Rahmen dieser Studie nutzen.
Ja, ich muss sagen, was mich sehr beeindruckt hat, du hast ja mal so uns vorgeführt, wie das Ganze ist und auch für Patientenaufklärung sowas auch schon mal, ich glaube auch mal richtig genutzt auch. Das ist wirklich super beeindruckend, dass man durch den Körper fliegen kann sozusagen und die ganzen anatomischen Strukturen, also ja, sehr, sehr beeindruckend.
Also ich hatte jetzt schon einige Patienten, wir machen das ja in Vorstudien jetzt schon ein bisschen, auch ja teilweise Chefärzte, chirurgische Chefärzte, die gekommen sind und also bisher habe ich nichts Negatives vernommen, außer dass es ein viel, viel Arbeit ist, das herzustellen. Das ist kein automatisierter Prozess und da freut es mich natürlich mit der Kooperation mit der Nuklearmedizin hier vor Ort, die wirklich hervorragende Arbeit leisten, mit auch der Technischen Uni Hamburg, wo wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, da kann wirklich, bin gespannt auf die nächsten Jahre.
Ja, ich würde sagen, das ist nochmal ein kleiner Ausblick in die Zukunft und auch ein ganz klarer Hinweis darauf, dass uns die Themen nicht ausgehen werden in Zukunft. Vielen Dank, Tobias. Das war sehr, 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 sehr spannend. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Weihnachtszeit.
Also
letzte Worte von Tobias Maurer noch zum Abschied.
Also jeder, der hier die Martini-Klinik noch nicht gesehen hat, man muss nicht als Patient hierher kommen. Es ist wirklich ein tolles Gebäude. Mal angucken.
Sehr gut. Sehr gut. Okay, allen noch einen schönen Tag und viele Grüße aus Hamburg.